Wie stehst du zum Heiligen Geist? Was kommt dir in den Sinn, wenn du diesen Begriff so hörst, der Heilige Geist? Es gibt ja Christen, die sind ganz begeistert vom Heiligen Geist. Sie sprechen ständig über ihn, manchmal auch, obwohl sie vielleicht gar nicht so viel wissen. Aber es gibt auch viele andere Christen, für die ist der Heilige Geist ja mehr so wie ein großer Unbekannter. Und vielleicht ist das auch so ein Stück weit die Haltung, die dich prägt, dass du dir denkst, ich verstehe das eigentlich gar nicht so ganz genau. Die Rolle von Gott dem Vater als dem Schöpfer, das leuchtet mir ein, und auch die Rolle von Jesus Christus, seinem Sohn, der uns erlöst, das ist verständlich, na klar, aber was ist mit dem Heiligen Geist? Es bleibt so ein bisschen abstrakt, vielleicht wenig greifbar, rätselhaft. Wie wirkt er denn in dieser Welt? Wie wirkt er denn in meinem Leben? Tut er das überhaupt? Dann gibt es andere, die sind vielleicht auch skeptisch, was den Heiligen Geist betrifft und denken, naja, mit der Berufung auf den Heiligen Geist, da haben schon sehr viele Leute andere Menschen ja zu manipulieren versucht und sie verführt. Und da gibt es manche viel zu charismatische Kreise, in denen damit Missbrauch getrieben wird. Und ehe ich da jetzt so reinrutsche, ehe ich dieser Gefahr erliege, bleibe ich lieber in sicherer Entfernung stehen und befasse mich auch gar nicht so sehr damit. Ich bleibe lieber nüchtern und sachlich am Wort. Oder du denkst, wieder eine andere Sicht, ja, das ist ein wichtiges Thema. Bestimmt interessant, da mehr zu begreifen. Aber eigentlich, wie viel Bedeutung hat denn das wirklich für mich und mein Leben? Hat das so viel Bedeutung? Hat der Heilige Geist wirklich so viel mit meinem Leben zu tun, mit meinem alltäglichen Leben? Ist nicht die Hauptsache, dass ich mich von Gott geliebt weiß und von Jesus erlöst weiß? Kommt es nicht darauf an? Ganz gleich, welche Position ja hier der deine nahe kommt oder ob du vielleicht auch eine ganz andere hast, und es gibt sicherlich auch viele, die ganz anders denken, das glaube ich schon. Wir wollen hineinschauen in Gottes Wort und ich möchte ab heute mit uns für einige Wochen in das 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes schauen. Wir wollen also mal so ein Kapitel herausgreifen und uns da ein bisschen tiefer hineinarbeiten. Ein Kapitel, in dem es nämlich sehr viel um den Heiligen Geist geht und in dem der Apostel Paulus uns erklärt, wer der Heilige Geist ist, was er tut, was er in uns wirkt, was wir von ihm erwarten dürfen. Und ich lese uns heute als Predigttext aus 1. Korinther 12 die ersten drei Verse. Also ein ganz kurzer Abschnitt, aber ich sag euch, da steckt schon einiges drin, was sehr wichtig ist. Wir lesen dort: Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das Erste, was wir hier sehen, das ist die Wichtigkeit des Wirkens des Heiligen Geistes. Wenn wir auf diesen ersten Vers schauen, dann schreibt Paulus uns ja hier diesen Satz über die Gaben des Geistes, aber will ich euch, liebe Brüder, die Schwestern sind natürlich auch gemeint, nicht in Unwissenheit lassen. Wir können vielleicht besser übersetzen, liebe Geschwister, nicht in Unwissenheit lassen. Die ganze Gemeinde ist jedenfalls angesprochen. Es hatte also offensichtlich von Seiten der Gemeinde in Korinth, an sie schreibt Paulus ja diesen Brief, eine Anfrage gegeben, vielleicht schriftlich, vielleicht auch mündlich. Jedenfalls hatten sie eine Frage an ihn gestellt zu diesem Thema des Heiligen Geistes, zu seinen Gaben. Und der Apostel nimmt nun Bezug auf diese Frage und er macht in diesem ersten Vers zwei Dinge deutlich. Das Erste, was er deutlich macht, das ist ganz simpel. Er macht deutlich, es ist wichtig, über den Heiligen Geist und seine Gaben Bescheid zu wissen. Es ist wichtig, über dieses Thema Bescheid zu wissen. Ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Paulus sagt jetzt nicht als Reaktion auf diese Frage, und das wäre ja auch denkbar gewesen, liebe Geschwister, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das ist eigentlich mehr was für die Spezialisten. Wir können das vielleicht in 2-3 Jahren nochmal durchgehen, aber erstmal, das ist für euch viel zu schwierig, das müsst ihr gar nicht wissen. Das sagt er nicht. Er sagt auch nicht zu den Korinthern, seid vorsichtig an dieser Stelle, das ist gefährlich. Befasst euch lieber nicht damit. Und bevor ihr hier der Gefahr erliegt, dass ihr irgendetwas falsch versteht oder falsch dann auch praktiziert, da will ich gar nicht lieber mit euch darüber reden, dass ihr gar nicht erst auf problematische Abwege geraten könntet. Das sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht, liebe Geschwister, das ist eigentlich ziemlich irrelevant für euer Leben. Das ist ein hochtheologisches Thema, damit kann man sich befassen. Man kann darüber vielleicht mal ein Buch lesen, so wie man auch mal ein Buch lesen kann über Quantenphysik, wenn es einen denn interessiert. Aber eigentlich ist das nicht wichtig für euer Leben. Das ist so ein Spezialthema. Ist unrelevant. Nein. Alles das sagt Paulus nicht an dieser Stelle, sondern er ist sehr klar. Ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Es ist wichtig. Es ist dringend, über dieses Thema des Heiligen Geistes und seiner Gaben Bescheid zu wissen. Das Erste, ne, was er hier deutlich macht. Und das Zweite, was hier auch in diesem Vers deutlich wird, das ist, dass Gottes Geist beschenkend wirkt. Er wirkt beschenkend. Paulus formuliert ja so, über die Gaben des Geistes will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Also vorausgesetzt ist, der Geist gibt Gaben. Er gibt etwas, er verteilt etwas, er beschenkt. Das ist der grundlegende Charakter von Gottes Geist. Das ist der grundlegende Charakter des Wirkens des Geistes. Es ist also nicht nur wichtig, es ist nicht nur dringend, es ist nicht nur relevant, über den Heiligen Geist Bescheid zu wissen, sondern es ist auch zutiefst positiv. Es ist was sehr Positives, etwas sehr Gutes. Gottes Geist beschenkt, er teilt aus, er gibt etwas. Unser Schöpfer will uns durch seinen Geist beglücken. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir uns an dieser Stelle auch für den Heiligen Geist, für dieses ganze Thema auch öffnen. Es ist wichtig, an dieser Stelle lernbereit, ja, lernbegierig zu sein. Dass wir offen sind für den Heiligen Geist, auch hier für neue Erkenntnisse über ihn oder für sein Wirken in unserem Leben. Und dass wir falsche Vorstellungen, dort, wo sie uns vielleicht ein Stück weit bestimmen, das mag ja sein, kann ja sein. Wir alle haben ja irgendwelche Vorprägungen. Und ich habe das eben so ein bisschen plakativ sicherlich dargestellt, sehr überzeichnet. Aber vielleicht ist ja das ein oder andere auch da, wo du sagst, ja, so ein bisschen ist das irgendwie schon mein Denken. Das geht schon irgendwie in diese Richtung. Also legen wir diese falschen Vorstellungen mal bewusst beiseite, dass wir uns einlassen können auf das, was wir ja hier mitgeteilt bekommen durch Paulus in dem 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes über Gottes Geist. Es ist wichtig, es ist dringend, es ist relevant und es ist sehr positiv, damit wir hier nicht in Unkenntnis bleiben über die Gaben und das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, das war der erste Punkt. Das ist wichtig. Ein wichtiges Thema. Deswegen kommt das hier auch mal zur Sprache. Und dann ein zweiter Punkt, die Notwendigkeit des Wirkens des Heiligen Geistes. Die Notwendigkeit des Wirkens des Heiligen Geistes. Und wir schauen jetzt auf die Verse 2 bis 3a, also ähnlich wie eben in dem Vers zu Beginn unterteile ich diesen zweiten Vers so ein bisschen, ne? Vers 2 bis den ersten Teil von Vers 3. Dann kann man immer noch so einen Buchstaben reinsetzen, der steht da nicht wirklich, aber ja, so ist das üblich, dass man das so macht dann. Was Paulus dort tut in diesem Abschnitt jetzt, also diese mittleren Zeilen im Grunde, das ist, dass er seine Leser mit der Vergangenheit, mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Er will ihn in Erinnerung rufen, wie es früher um ihr Leben bestellt war, was sie einst bestimmte, damit ihnen umso deutlicher wird, wie entscheidend und wie verändernd das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben war. Also indem er ihre Vergangenheit jetzt der Gegenwart gegenüberstellt und ihre dunkle Vergangenheit ja auch so hervorhebt, dadurch erstrahlt die Gegenwart in umso hellerem Licht. Das, was sich eben durch den Heiligen Geist entwickelt hat. Und so beschreibt Paulus als erstes hier in Vers 2 die Vergangenheit der Christen in Korinth, die, bevor sie Christen wurden, ja als Heiden gelebt haben. Also die Götzen verehrt haben. Ne, Vers 2. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Hier sind also Menschen gemeint, die andere Götter, antike Götter, verehrt haben. Aphrodite, Isis, Melkart, Serapis und manche mehr, die wurden in Korinth verehrt. Und Paulus erinnert die Menschen, dass es sie damals mit Macht zu diesen Göttern hinzog. Mit Macht. Einerseits war das sicherlich so eine Art Gruppendruck. Es gab einfach einen äußerlichen gesellschaftlichen Zwang, teilzunehmen an solchen religiösen Feiern, an Prozessionen, an Opfern zugunsten dieser Götzen. Das machte man einfach als Bewohner von Korinth. Das war so üblich. Aber es ist sicherlich auch an diesen innerlichen Zwang gedacht, der oftmals noch viel stärker ist als der äußerliche Zwang. Sie hatten auch so eine innere Bindung. Sie waren so verfangen in diesem Götzendienst. In gewisser Weise konnten sie gar nicht anders, als immer und immer wieder sich diesen Götzen hinzugeben, sie zu verehren und an diesen Kulten teilzuhaben. Also ein äußerlicher und innerer Zwang, beides kam so zusammen, dass sie diese Götter verehrten. Das war diese Macht. Das zog sie dahin, ne? So wie ein Magnet angezogen wird durch so ein magnetisches Feld. Nun, auch die modernen Götzen, es gibt ja auch moderne Götzen, jetzt abgesehen von diesen Götzenstatuen von früher, die uns sehr fremd sind, auch moderne Götzen können Macht ausüben, können Macht auf uns ausüben. Zum Beispiel die Jagd nach irdisch vergänglichen Freuden, nach Konsum und Besitz, nach Freizeit, nach spektakulären Erlebnissen, nach welchen Dingen auch immer. Auch diese Jagd nach so irdisch vergänglichen Freuden, das kann eine solche Macht auf uns ausüben, dass es regelrecht zu einer Sucht wird, zu einer Bindung kommt, dass es zu einem Zwang wird. Und wir werden verführt, immer mehr von diesen Dingen zu verlangen. Und die Erfahrung ist, je mehr wir haben dann von diesen Dingen, je mehr wir diese erfahren, desto stärker wird unser Verlangen nach noch mehr. Also auch moderne Götzen können Macht ausüben, können so eine Anziehungskraft ausüben. Sie können uns kontrollieren, unsere Wünsche bestimmen und unser ganzes Leben sogar beherrschen. Zurück zu Paulus und seiner Zeit. Er schreibt, dass es stumme Götzen waren, zu denen es die Korinther magisch hinzog. Was meint er damit? Nun, Paulus erschließt hier an das Alte Testament. Im Alten Testament wurden diese heidnischen Götter immer wieder als stumme Götzen charakterisiert. Und wir finden ein ganz anschauliches Beispiel, wir finden ein Beispiel bei Elia in seiner Auseinandersetzung mit den 450 Baalspriestern. Das ist eine spektakuläre Geschichte im 1. Königebuch, 1. Könige 18. Und ich lese mal vier Verse vor aus dieser spektakulären Geschichte dort. Und sie, gemeint sind die Baalspriester, also Priester, die diesen Götzen Baal verehrten, sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns! Aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag war, verspottete sie Elia, der war ein Prophet Gottes, er verspottete sie und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder er hat zu schaffen oder ist über Land, oder vielleicht schläft er, dass er aufwache. Und sie riefen laut. Und sie ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung, also so in Ekstase, um die Zeit, zu der man das Speiseopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Die heidnischen Götzen, wir haben es hier ja sehr anschaulich beschrieben, sie sind stumm. Sie hören nicht, sie sprechen nicht, sie handeln nicht, sie reagieren nicht. Und darum ist dieser Götzendienst, ist diese Verehrung dieser Götter ein vergeblicher Dienst. Der ist nutzlos. Das ist so sinnlos, wie wenn du ja deinen kaputten Rasenmäher anbrüllst oder anflehst. Jetzt funktionier doch bitte wieder. Spring an, spring an, spring an. Manchmal machen wir sowas, ne, weil wir verzweifelt sind. Aber eigentlich ist es irre. Es ist nutzlos. Wie bei Elia die Baalspriester sich hier wirklich aufs Schärfste ins Zeug gelegt haben. Ne? Sie haben ja wirklich alles gegeben, bis hin ja zur Selbstverstümmelung. Und doch konnten sie nichts erreichen. So wie sie hier wirklich alles aufs Schärfste gegeben haben. So sagt Paulus, liebe Korinther, erinnert euch an euren Dienst, an euren Götzendienst früher. Er war doch genauso nutzlos. Ihr habt doch auch stumme Götzen verehrt. Völlig nutz- und ergebnislos. Und ganz entsprechend ist eigentlich auch die Hingabe an die modernen Götzen, an den Konsum, an den Urlaub, an das Streben nach Macht und Einfluss, was auch immer da vielleicht für dich die Versuchung ist. Auch das ist ein nutzloser, ein völlig vergeblicher Dienst. Und je mehr du von diesen irdisch vergänglichen Freuden schon erreicht hast, desto mehr brauchst du zukünftig. Es ist eine völlig vergebliche Jagd nach Glück. Und es bleibt immer, so viel du auch erreicht hast, eine Lücke. Es bleibt so ein Loch der Unzufriedenheit. Alle Götzen unserer Zeit, diese ganzen irdisch vergänglichen Freuden, die uns so anlachen und die uns häufig attraktiv erscheinen, denen wir uns so leicht auch verschreiben, sie können diesen Mangel nicht ausfüllen. Es stimmt eben, was Blaise Pascal, der französische Universalgelehrte, einmal sagte, ein bekannter Spruch, ich habe ihn auch schon irgendwann mal hier erwähnt. Er hat gesagt, jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Loch, in das nur Gott hineinpasst. Und nichts weniger als Gott kann dieses Loch ausfüllen. Gehen wir zu Vers 3a. Diesen Anfang des dritten Verses. Paulus spricht, so meine ich, an dieser Stelle jetzt eine zweite Gruppe an. Er schreibt, so meine ich, an die Christen, die, bevor sie an Jesus gläubig geworden sind, Juden gewesen waren. Und sie waren strenggläubige Juden gewesen und hatten Jesus Christus ganz bewusst abgelehnt. Wir lesen nämlich hier, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Das, was Paulus hier negativ ausdrückt, das war genau ihre Haltung gewesen. Das hatten sie getan. Es war ihre Einschätzung gewesen, begründet mit einem alttestamentlichen Wort, da gibt es so einen Vers, den sie da herangezogen haben, dass der am Kreuz hängt, dass der am Kreuz hing, Jesus Christus, von Gott verflucht sein musste. Und deshalb hätten sie sich nie und nimmer vorstellen können, an diesen Jesus Christus, der ja am Kreuz hing, zu glauben. Auf keinen Fall wäre es für sie denkbar gewesen oder jemals in Frage gekommen, den christlichen Glauben anzunehmen. Nein, sie lebten in offener und sie lebten in ganz entschlossener, bewusster Ablehnung der christlichen Lehre gegenüber. Sie wussten, damit will ich auf keinen Fall etwas zu tun haben. Und solche Menschen, die gibt es ja heute auch noch. Möglicherweise unter uns auch. Kann sein. Da gibt es vielleicht manchen, der sagt, dieser Glaube, das ist eigentlich eine intellektuelle Zumutung. Jemand von den Toten auferstanden. Das soll ich glauben? Das kann doch kein vernünftiger Mensch für voll nehmen. Da gibt es vielleicht andere, die sagen wiederum, naja, mich stört einfach, dass da ein Gott ist, der einen Anspruch auf mich erhebt. Ich will keine Gebote befolgen. Ich will nicht, dass jemand mir da reinredet. Ich will einfach tun, was mir gefällt. Ich bin doch ein freier Mensch. Oder es gibt andere, die vielleicht sogar in einem anderen Glauben erzogen wurden und aus dieser Sicht Jesus und den christlichen Glauben zutiefst und bewusst ablehnen und sagen, das kann gar nicht sein. Also mal zusammengefasst, wir haben zwei Gruppen hier. Über die erste, da haben wir länger gesprochen, das ist diese Gruppe der Heiden, die es mit Macht zu diesen Götzen hingezogen hatte. Sie ja, waren in gewisser Weise da gefangen in diesem Götzendienst. Die konnten gar nicht anders. Und dann hatten wir diese strenggläubigen Juden, die in bewusster Ablehnung zu Gott oder in bewusster Ablehnung Jesu lebten. Und wenn wir diese beiden Gruppen uns so vor Augen malen, dann stellt sich die Frage, wie kann es hier Veränderung geben? Kann es Veränderung geben? Kann es das überhaupt geben? Können diese Menschen da rauskommen aus ihrem inneren Zwang, aus ihrer inneren Unfreiheit oder aus ihrer offenen Ablehnung? Geht das? Und wenn ja, wie? Wie kann das passieren? Naja, vielleicht kannst du versuchen, sie zu überreden. Ihnen sagen, es gibt doch hier ein, zwei gute Argumente für den Glauben an Jesus. Probier's doch mal. Komm, mach mal. Wird das klappen? Oder vielleicht kannst du ihn auch vorschwärmen und ihn einfach begeistert erzählen, wie toll es ist, ein Kind Gottes zu sein. Wie gut es ist, das zu wissen, von Gott angenommen zu sein, Vergebung erfahren zu haben. Wird das ausreichen? Nein, es braucht mehr. Alle diese menschlichen Versuche, so wichtig sie sind, so gut gemeint sie werden nicht ausreichen. Das wäre ungefähr so, als wenn du versuchen würdest, einen großen Berg in den Alpen ja mit so einer kleinen Kinderschaufel abzutragen. Ne? Kannst du probieren, ja. Aber ob das wirklich zum Ziel führt? Oder als wenn du probieren würdest, einen dicken Baum, so eine richtig fette Eiche im Wald, mal mit deiner Nagelfeile zu fällen. Ja, viel Spaß. Das ist unmöglich, völlig unmöglich, ein aussichtsloses Unterfangen. Es braucht eine größere Kraft. Es braucht eine stärkere Kraft. Es braucht hier ein ganz anderes Werkzeug, damit Menschen ihre Haltung ändern. Damit Menschen, die irgendwelchen Götzen verfallen sind oder die in bewusster Ablehnung mit verhärtetem Herzen leben, da braucht es eine viel größere, eine stärkere Kraft. Es braucht Gottes Kraft. Das Wirken des Heiligen Geistes ist hier notwendig. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn sich ein Mensch abwendet, wenn er sich bekehrt von seinen alten Wegen und sich Jesus Christus zuwendet und ihm vertraut und ihm sein Leben gibt, dann ist das Wirken des Heiligen Geistes notwendig. Es ist der Heilige Geist, der rettende Erkenntnis schenkt. Anders geht es nicht. Und damit sind wir beim dritten Gedanken, die grundlegendste Wirkung des Heiligen Geistes. Mein letzter und dritter Gedanke hier, die grundlegendste Wirkung des Heiligen Geistes. Und wir schauen auf den letzten Halbvers, Vers 3b sozusagen. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Eigentlich ist dieser kurze Satz das Grundbekenntnis aller Christen. Das ist, was im Kern uns Christen miteinander verbindet. Es gibt Unterschiede zwischen Christen. Ne? Wir haben unterschiedliche Meinungen vielleicht, was zweitrangige und drittrangige Themen angeht. Da haben wir unterschiedliche Positionen, der eine so, der andere so. Es gibt erst recht Unterschiede in der Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, was für Lieder wir vielleicht bevorzugen, was uns anspricht und so weiter. Da gibt es eine Vielfalt. Aber dies, dass Jesus der Herr ist, Das verbindet uns alle miteinander, auch hinweg über Konfessionsgrenzen oder kulturelle Grenzen. Jesus ist der Herr. Das ist dieses Grundbekenntnis der Christen. Das ist der Kern, der einen Christen ausmacht. Das ist die rettende Erkenntnis. Das ist das, was über ewiges Heil oder ewige Verdammnis entscheidet. Jesus Christus ist der Herr. Dieses Bekenntnis. Und Paulus sagt hier in diesem Vers, dass niemand Jesus den Herrn nennen kann, außer durch den Heiligen Geist. Er macht uns also klar, dass diese rettende Erkenntnis etwas ist, das der Heilige Geist in uns Menschen wirken muss, aus unserem Herzen hervorbringen muss. Anders als durch das Handeln und Eingreifen von Gottes Geist kann niemand zu dieser Einsicht und zu dieser Erkenntnis kommen. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt in deinem Leben, dann kannst du Jesus nicht den Herrn nennen. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt in deinem Leben, kannst du Jesus nicht den Herrn nennen. Nun, um es hier mal ganz klar zu machen und dass hier kein Missverständnis auftaucht. Natürlich, ich weiß das. Das ist mir klar. Jeder, der die deutsche Sprache einigermaßen beherrscht, kann natürlich diesen Satz aussprechen, Jesus ist der Herr. Klar, kannst heute Nachmittag in der Fußgängerzone irgendjemanden ansprechen oder vielleicht, wenn du in der Schlange stehst, beim Wahllokal oder so, dann kannst du jemanden ansprechen und sagen, bitte sprechen Sie mir nach, Jesus ist der Herr. Und das wird funktionieren. Jemand, der einigermaßen Deutsch kann, der wird diesen Satz aussprechen können, formulieren können, auch wenn er ein Atheist oder ein Moslem ist. Natürlich, das ist hier nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Wenn Paulus schreibt, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist, dann meint er, dass niemand dieses Grundbekenntnis der Christen aufrichtig und verpflichtend aussprechen kann, es sei denn, dass der Heilige Geist in seinem Leben ist, dass der Heilige Geist das in ihm gewirkt hat. Dieses Grundbekenntnis der Christen zu seiner Existenz, also zur Existenz Jesu, zu seinem Herrsein, dazu, dass er lebt, dazu, dass er herrlich ist, dass er Autorität hat. Dieses Bekenntnis bringt der Heilige Geist, und zwar der Heilige Geist allein, in uns hervor. Ohne Heiligen Geist, ohne das Wirken von Gottes Geist, kannst du dich nicht zu Jesus als Herrn bekennen. Es ist nicht möglich. Es geht nicht. Allein der Heilige Geist schafft diese rettende Erkenntnis in dir. Und vielleicht ist das auch dieser Moment jetzt. Vielleicht hier, heute Morgen, in dem der Heilige Geist das genau in dir tut. Dass dir auf einmal klar wird, ja, dieser Jesus ist wirklich der Herr. Und dass dir auf einmal einsichtig wird, ja, er ist auferstanden und lebt. Ich kann das glauben, dass er für meine Sünden gestorben und mir dadurch Vergebung gegeben ist. Und ich will mein Leben ihm ganz unterstellen. Vielleicht wirkt der Heilige Geist heute Morgen dieses Wunder in dir. Hör genau hin. Sei sensibel dafür, was der Heilige Geist vielleicht gerade jetzt in dir tut, was er gerade jetzt in dir wirkt. Das ist ja nicht immer der Holzhammer, mit dem der Heilige Geist arbeitet, sondern manchmal auch sehr leise, sehr vorsichtig. Hör genau hin, was er in dir wirkt. Vielleicht wird dir aber auch bewusst, dass der Heilige Geist diese rettende Erkenntnis dir eigentlich schon längst geschenkt hat. Dann bist du ein Christ. Dann bist du jemand, der zu Jesus gehört. Und dann halt das fest. Dann bekenn das, dass diese rettende Erkenntnis in uns ist sein Werk. Das ist die grundlegendste Wirkung des Heiligen Geistes. Alle Christen, Jeder also, der in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus steht, hat den Heiligen Geist. Ein Christ ohne Heiligen Geist, das gibt es nicht. Das geht gar nicht. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und du hast den Heiligen Geist also auch, das können wir hier schlussfolgern, wenn du ihn nicht so spürst. Du hast den Heiligen Geist auch, wenn du nicht von spektakulären Erfahrungen mit dem Geist berichten kannst, wie das andere können. Ob du den Heiligen Geist hast oder nicht, das zeigt sich nicht daran, ob du ein bestimmtes Gefühl spürst. Oder ob du in Ekstase oder in Verzückung gerätst oder bestimmte Erfahrungen, ich sag mal so Stichwort Zungenrede oder ähnliches, machst. Es gibt von der Schrift her, wir lesen es hier ganz klar, nur ein einziges Kriterium. Glaube ich von Herzen, bekenne ich aufrichtig, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja? Dann lebt der Heilige Geist in dir. Definitiv. Vor einiger Zeit, da war unser Auto mal in der Werkstatt gewesen. Und wir haben dann so einen Leihwagen bekommen. Ne? Das war ganz nett, ist ja immer ganz interessant, was es noch so für Autos gibt. Und das war so ein ganz modernes Ding mit einem ganz modernen Schlüssel. Ne? Also sowas habe ich noch nie gehabt vorher. Ein ganz moderner Schlüssel, der das Auto automatisch aufschließt, wenn du da nur in der Nähe bist mit dem Schlüssel. Ne? Also keine Taste drücken. Ja, ihr lacht, ihr habt das alle wahrscheinlich. Ne? Keine Taste drücken, noch schon gar nicht den Schlüssel da ins Schlüsselloch stecken und umdrehen, wie das früher mal war. Ne? Nein, der Schlüssel brauchte einfach nur in der Nähe zu sein, zum Beispiel in der Hosentasche. Also faszinierend, ne? Für mich jedenfalls. Du hast den Schlüssel nicht gesehen, du hast ihn nicht gedrückt. Das Einzige, woran du gemerkt hast, ob der Schlüssel wirklich dabei ist oder nicht, das war daran, ob sich eben die Autotür öffnet, wenn du da am Griff ziehst. Wenn du am Griff ziehst und sie geht auf, dann ist der Schlüssel dabei. Wenn du am Griff ziehst und es passiert nichts, dann hast du ihn in der Wohnung liegen gelassen. Gewissermaßen ist es mit dem Heiligen Geist manchmal auch so, ne? Du siehst ihn nicht, du spürst ihn oft auch nicht. Vielleicht wirkt er gar nicht so spektakulär, aber es gibt eins, es gibt definitiv eine Sache, woran du erkennst, dass der Heilige Geist anwesend ist. Da bekennt sich jemand aufrichtig zu Jesus als seinem Herrn. Wenn du das siehst, wenn du das mitbekommst oder auch bei dir selbst erlebst, dann weißt du, der Heilige Geist, er selbst ist an Bord. Dass der Heilige Geist in allen Christen lebt, bedeutet dann aber auch, ich will noch eine weitere Schlussfolgerung ziehen, dass wir jede Form einer Zwei-Stufen-Lehre als unbiblisch zurückweisen müssen. Muss ich mal kurz erklären, was das eigentlich ist, eine Zwei-Stufen-Lehre. Ich glaube, das ist aber wichtig in diesem Zusammenhang. Das ist eine Ansicht, die in manchen, also ich betone das, in manchen, nicht in allen, aber in manchen pfingstlich-charismatischen Kreisen vertreten wird. Man sagt, du wirst erst einmal Christ, du glaubst an Jesus Christus, du bist gerettet, wunderbar, erste Stufe erreicht, Halleluja. Aber danach braucht es noch etwas Zweites, du brauchst noch etwas wie die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist vielleicht ein Ausdruck, den viele auch schon mal gehört haben. Eine besondere zweite Erfahrung. Das ist dann verbunden häufig mit dieser Vorstellung, also man hat häufig diese Vorstellung, dass das dann verbunden ist mit der Zungenrede. Diese zweite Stufe, die jetzt dann die besonders reifen Christen erreicht haben. Und man reißt einige wenige Stellen aus der Apostelgeschichte aus ihrem Zusammenhang, um diese Sicht zu rechtfertigen. Wenn wir unseren Text anschauen und wenn wir auch andere Texte anschauen, klare Texte aus dem Neuen Testament, dann können wir an dieser Stelle nur sagen, nein, 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 so ist es nicht. Wenn du Christus als Herrn bekennst, dann doch nur, weil der Heilige Geist schon in dir lebt. Wenn du Christus als Herrn bekennst, dann doch nur, weil der Heilige Geist dies in dir gewirkt hat. Im Übrigen, man mag vielleicht Dinge wie Zungenrede, prophetische Träume, Heilungen und alle anderen Dinge für besonders eindrückliche Gaben halten. Und in gewisser Weise sind sie das ja auch. Und darum mag man die Anwesenheit des Heiligen Geistes im Besonderen mit der Anwesenheit dieser übernatürlichen Gaben verknüpfen oder dieser übernatürlichen Wirkungen verknüpfen. Also kurz gesagt ist diese Gleichung, die dann manchmal aufgestellt wird, je mehr Übernatürliches, desto mehr Heiliger Geist. Aber diese Gleichung, die stimmt so nicht. Die stimmt so nicht. Denn was ist eigentlich das Größte, das Herausforderndste und das wichtigste Werk, das der Heilige Geist vollbringen kann? Nein, es sind nicht ein paar übernatürliche Erscheinungen. Die schüttet der Heilige Geist Gott selbst ja so aus dem Ärmel. Kein Problem. Das Größte, das Herausforderndste, gewissermaßen das Schwierigste und vor allem das wichtigste Werk des Heiligen Geistes ist es doch, Menschen von ihren Irrwegen zurückzuführen, sie loszureißen aus dieser Macht der Götzen, denen sie sich verschrieben haben, von denen sie nicht mehr loskommen, oder ihre bewusste Ablehnung zu überwinden, dass sie Jesus Christus als ihren Herrn bekennen. Das ist doch die größte und herausforderndste und die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes. Menschen von ihren Irrwegen zu überführen, dass sie losgerissen werden aus dieser Macht anderer Götzen, dass sie ihre bewusste Ablehnung von Jesus Christus überwinden und sich Jesus Christus als Herrn zuwenden und ihn bekennen. Das ist die wichtigste, die größte, die schwierigste Wirkung des Heiligen Geistes. Und wer dies bekennt, der hat den Heiligen Geist. Und darum müssen wir jede zwei Stufenlehre als unbiblisch zurückweisen. Und ein letztes. Dass jeder Christ vom Heiligen Geist erfüllt ist, bedeutet aber auch, dass wir als Christusgläubige alle gerufen sind, jetzt auch im Geist zu leben. Denn das ist schon möglich. Das geht schon. Dass wir den Geist, der in uns ist, dass wir ihn dämpfen, dass wir ihm nicht den Raum lassen, dass wir ihn seine Wirksamkeit nicht richtig entfalten lassen. Du musst ihm Raum geben, dass er sich entfalten kann, dass er dich verändern kann. Paulus schreibt im Galaterbrief, Galater 5, Vers 16 und Vers 22, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Hier gelten also keine falschen Ausreden mehr. Ich kann das nicht. Ich bin nun mal so. Nein, der Heilige Geist lebt in dir. Die Kraft des Heiligen Geistes ist in dir. Gib ihm Raum, dass er dich verändern kann. Vergiss eins nicht. Dieser Heilige Geist, der die größte und schwierigste Aufgabe in dir schon längst vollbracht hat, dass du nämlich zur rettenden Erkenntnis gekommen bist, Jesus Christus als Herrn so annehmen konntest, dieser Heilige Geist erlebt und wirkt ja weiterhin in dir. Darum erwarte sein Handeln, jetzt auch in anderen Bereichen deines Lebens. Erwarte, dass er dich wirklich verändert, dass er an deinem Charakter arbeitet, dass du Jesus und seiner Herrlichkeit mehr und mehr gleichst, ihn mehr und mehr widerspiegelst. Dieser Geist, der die Kraft hat, dich aus der Macht der Götzen, ja, zu befreien, der die Kraft hat, vielleicht deine felsenfeste Ablehnung von Jesus zu überwinden, dieser Geist hat erst recht die Kraft, dich zu verändern. Mit seiner Hilfe kannst du ablegen, was Sünde ist. Mit seiner Hilfe kannst du anziehen, diese Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Halten wir fest zum Schluss. Wer Jesus aufrichtig bekannt hat, der hat den Heiligen Geist. Wer ihn aufrichtig bekennt, der hat den Heiligen Geist. Zweitens, sein Wirken ist notwendig. Ohne ihn geht es nicht. Um aus der Macht der Götzen auszubrechen oder um das verhärtete Herz zu überwinden, braucht es das Wirken des Heiligen Geistes. Sein Wirken ist grundlegend, um zur rettenden Erkenntnis durchzudringen. Und dann drittens, dieser Heilige Geist mit dieser gewaltigen Kraft, er lebt und wirkt weiterhin in uns, die wir zu Jesus Christus gehören. Amen.